Herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Diesmal nicht aus unserem gewohnten Tonstudio in Heidelberg, sondern live von den Lounges vom 17. bis 19. Mai 2022 in Karlsruhe. Mein Name ist Susanne Beckauf und ich freue mich in diesem Podcast mit den wichtigsten Köpfen der Reinraum- und Prozesstechnik über die Trends und Themen der Branche zu sprechen. Herzlich willkommen, Dietmar Pfennig von Pfennig Reinigungstechnik GmbH.
Hallo, schön da zu sein.
Was kannst du uns über euer Unternehmen erzählen? Wie lange gibt es euch schon?
Also uns gibt es seit 1974. Da wurde das Unternehmen von meinen Eltern gegründet. Ich selber bin seit 1997 mit dabei und tatsächlich im Jahr 98 da auch, wie es oft so ist, durch fast schon einen Zufall in die Reinraumwelt reingekommen und seit der Zeit tatsächlich kontinuierlich mit dabei.
Bedeutet, was habt ihr vorher gemacht?
Wir haben immer schon Reinigungsgerätschaften für professionelle Anwender produziert, entwickelt, vertrieben, aber immer mit dem Fokus eigentlich auf die Dienstleister, auf Krankenhäuser, auf industrielle Anwendungen. Das Thema Reinraum war damals noch nicht dabei, aber auf der anderen Seite ist natürlich der Sprung von der Krankenhauswelt in die Reinraumwelt nicht allzu groß. Und da haben wir uns schon ganz gut ausgekannt und so ist es eigentlich letztlich auch entstanden.
Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, es klingt für mich als Außenstehende doch sehr nah von dem einen zum anderen.
Ja, definitiv. Bei beiden geht es ja letztendlich um Kontaminationskontrolle. Das Ausmaß unterscheidet sich natürlich im Detail schon, aber der Grundgedanke ist recht ähnlich.
Jetzt gibt es ja einige am Markt in diesem Bereich. Was macht euch denn besonders?
Ich würde mal sagen, der praktische Ansatz. Also ich bin selber Gebäudereinigermeister, habe also diesen Beruf auch erlernt. Das heißt, ich schaue immer drauf, dass die Produkte auch in der Praxis dann tatsächlich funktionieren. Konstruktionszeichnungen sind was Schönes, Broschüren, Videos auch, aber letztendlich ist Gebäudereinigung ein Handwerk. Und zwar im Übrigen, das weiß auch kaum jemand, das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland. Es arbeiten also 800.000 Menschen in Deutschland in der Gebäudereinigung. Und wir sehen unseren Ansatz dort. Wir wollen Werkzeuge für den Handwerker Gebäudereiniger bauen und zwar davon die allerbesten. Und hier in dem Zusammenhang natürlich für den Reinraumreiniger.
Das heißt, wenn du selbst Praktiker bist, wie du gerade gesagt hast, dann kann das manchmal ja schon anstrengend werden für die Angestellten. Da bist du wahrscheinlich ein bisschen strenger.
Naja, sagen wir so, bei uns geht kein Produkt raus, das ich nicht vorher selber entsprechend ausprobiert habe und das ich guten Gewissens freigeben kann. Da steht bei uns also ganz klar die Qualität vor dem Preis und im Zweifelsfall müssen halt die Ingenieure dann auch nochmal ran, wenn ich das Produkt ausprobiere und zurückkomme und sage, das war es jetzt noch nicht so wirklich. Ja gut, dann halt nochmal.
Auf was achtest du dabei?
Ich achte auf Produkt und Prozess. Also das Produkt selber muss so designt sein. Da gibt es ja beispielsweise in der GMP-Richtlinie den wunderschönen Satz, ich liebe ihn. The cleaning equipment itself must not be a source of contamination. Den finde ich wunderbar, weil das schön auf den Punkt bringt. Also wenn ich stellen Sie sich einfach mal vor, wir nehmen so einen normalen Reinigungswagen, wie man vielleicht irgendwo im Büro in der Ecke stehen hat und guckt sich den mal genau an. Möchte man den in den Reinraum nehmen? Ich glaube jetzt mal eher nicht. Die sind meistens selber dermaßen verschmutzt und vor allem auch die Textilien in einem Zustand, dass man damit eigentlich mehr Kontaminationen erzeugt, als man damit wegmacht. Und das kann ja nicht Sinn der Übung sein. Von dem her muss also das Produkt so designt sein, dass es, sagen wir es mal so, fangen wir andersrum an. Es gibt zwei Ansätze. Es gibt die sogenannte Reinraumtauglichkeit. Das bedeutet, ein Produkt muss so beschaffen sein, dass es den Reinraum, in dem es sich befindet, nicht schlechter macht. Und dann kommt noch das Zweite, das ist die Reinheitstauglichkeit. Die wiederum sagt aus, dass es den Prozess, für den es gedacht wurde, auch tatsächlich voll ausführen kann. Klingt jetzt ein bisschen theoretisch wahrscheinlich. Wie gesagt, der Wagen muss selber so gestaltet sein, dass er ganz leicht gereinigt werden kann, dass er je nach Klasse auch sterilisiert, autoklaviert werden kann, sonst wäre er nicht Reinraum geeignet. Er darf nicht zum Beispiel, sag ich mal, aus rostendem Stahl oder sowas sein oder aus Kunststoff, das im Autoklaven schmelzen würde. Ich glaube, das kann man sich bildlich ganz gut vorstellen. So. Wenn das abgehakt ist, kommen wir zum Punkt der Reinheitstauglichkeit. Sprich, kann dieses Reinigungssystem die Aufgabe einer reproduzierbaren und damit validierbaren Reinraumreinigung oder Desinfektion auch tatsächlich ausführen?
Und das prüfst du persönlich vorher?
Ja, das prüfe ich natürlich erstmal selber. Mhm. Aber bei all denjenigen Parametern, die man tatsächlich dann auch nachweisen muss, geben wir das ans Fraunhofer IPA in Stuttgart. Und dort wird im Prüfreinraum das entsprechend nachgemessen, ob es auch wirklich stimmt. Mhm.
Ich frage jetzt mal als Mini-Reinigungsfrau, sage ich mal, in meinem eigenen Haushalt, inwiefern wird darauf geachtet, wie praktikabel und wie praktisch es ist, mit diesem Wagen zu arbeiten auch?
Ja, auch Praktikabilität würde ich da jetzt wieder in zwei Teile untergliedern, nämlich zum einen, dass die Aufgabe der Reinigung und Desinfektion mit möglichst wenig Aufwand und so ergonomisch wie möglich erfüllt werden kann. Warum? Wie gesagt, wir haben 800.000 Arbeiter in der Gebäudereinigung und wir müssen um jeden Einzelnen froh sein, der das macht. Die Arbeit wird noch nicht mal mit unseren Geräten so ganz arg angenehm. Das liegt in der Natur der Sache. Sie ist aber unheimlich notwendig, weil wenn nicht gereinigt oder desinfiziert wird, dann kann auch nicht produziert werden im Reinraum. Und wenn das die Reinigungskräfte nicht machen, dann müssten es die anderen im Reinraum selber machen, weil verzichten kann man nicht drauf. Und deswegen ist das eine ganz, ganz wichtige Sache.
Inwiefern gibt es da Abgleichungen? Mit diesen ist es ja wirklich eine Masse an Menschen, die das macht.
Ja, das ist so. Und damit kommen wir auch zu dem zweiten Punkt, den ich jetzt fast vergessen habe. Wir müssen froh um jeden einzelnen dieser Menschen sein. Wir müssen uns aber auch gewahr sein, dass die vielleicht nicht immer optimal geschult werden, dass da auch häufiger Personalwechsel stattfindet, dass es auch oft Sprachbarrieren gibt. Und deswegen sehen wir unseren Anspruch darin, dass wir unsere Systeme und Prozesse so designen, dass sie intuitiv richtig gemacht werden können. Auch wenn mal eine Person rankommt, die jetzt nicht auf aktuellstem Schulungsstand ist, wenn sie das Gerät anfasst, muss eigentlich von sich aus klar sein, wie es funktioniert, dass zumindest keine groben Fehler passieren können. Wie zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal vorstellt, so ein Mob, der ist auf dem Boden, tut da seine Arbeit, sammelt schön die Partikel und die Mikroorganismen und dann wird er wieder in die Desinfektionslösung eingetaucht. Ja, dann ist die ja komplett kontaminiert. Die müsste ausgetauscht werden. Ein Riesenaufwand. Man muss, wenn es dumm läuft, muss man über die Schleuse raus, neu, in Anführungszeichen, nachtanken. Ja, mhm. Ist schnell mal eine halbe Stunde weg. Blöd. Wenn aber das System so gestaltet ist, dass es dieses offene Wasser zum fälschlich Reintauchen gar nicht erst gibt, dann nehme ich da natürlich einen menschlichen Fehlerfaktor sozusagen weg und mache damit die Arbeit sicherer.
Mhm. Jetzt habe ich gerade, während du erzählt hast, gedacht, steht das in Zukunft an, dass das irgendwie vielleicht auch maschinell möglich ist? Weil es klingt ja wirklich so kompliziert, dass...
Also heiß diskutiertes Thema. Es gibt ja mittlerweile viele Reinigungsroboter tatsächlich. Wir selber haben vor 7 oder 8 Jahren für ein Forschungsprojekt den ersten Reinigungswagen gebaut, der von einem Roboter tatsächlich bedient wurde. Das war ein umgebauter Pflegeroboter mit wechselbarem Arm. Der konnte also tatsächlich austauschen, ob er jetzt einen Besen in der Hand in Anführungszeichen hatte oder einen Mob oder konnte mit dem Greifarm Mülleimer leeren. Auch das ging theoretisch.
Also er hat es nicht über die Probephase bei dir geschafft.
Nein. Da waren wir tatsächlich auch nur Zulieferer vom Equipment. Mittlerweile, ich komme gerade von der Interclean Reinigungsmesse in Amsterdam. Das ist die größte in Europa. Da waren mindestens 10 Anbieter von autonom arbeitenden Reinigungsrobotern. Das gibt es, das funktioniert streckenweise erstaunlich gut, aber die haben alle ein Problem. Sie können ja nur den Boden reinigen. Und es sind natürlich ganz viele Bereiche, sind ja Oberflächen, also Tische, Schränke, alles mögliche. Isolatoren fangen wir jetzt gar nicht erst an und solche Dinge. Das kann ein Roboter nicht, das sehe ich auch in Zukunft nicht. Und ein Roboter hat auch ganz große Probleme mit überstellten Flächen. Da kommt er nämlich schlicht nicht drunter. Das heißt, man kann Reinigungsroboter eigentlich nur sinnvoll einsetzen auf langen Gängen, in leeren Hallen, in Sporthallen, derlei Dinge. Das funktioniert mittlerweile ganz gut. Aber nachdem Reinräume ja sehr teure Räume sind, wird jeder Quadratmeter maximal genutzt. Und im Regelfall sind Reinräume dermaßen voll, weil jede Produktionsanlage noch reingequetscht wird in den teuren Raum, wenn es irgendwie noch geht. Und deswegen sehe ich also dafür, ehrlich gesagt, noch überhaupt kein Land.
Okay.
Und ich finde das auch gar nicht so schlecht, nee. Ganz ehrlich. Weil wollen wir wirklich alle Menschen ersetzen? Wollen wir das tun?
Nee, das überhaupt nicht. Das war auch definitiv nicht meine Intention, sondern wirklich, was ist denn die Meinung eines Fachmanns zu diesem Thema? Weil es schwebt ja tatsächlich oft im Raum. Es ist vielleicht auch so ein Angstthema. Wird alles maschinell oder nicht? Und wo stehen wir da?
Also es gibt sinnvolle Anwendungen, wie zum Beispiel das Verwenden von RFID-Chips, mit denen man dann zählen kann, ob ein Mob seine maximalen Aufbereitungszyklen erreicht hat. Das macht viel Sinn. Man kann zum Beispiel die sogenannten Leistungsverzeichnisse, also wann, wie oft gereinigt wird, statt in Papierform dann eben auf dem Tablet, fest angebracht am Wagen, hinterlegen und kann das dann sogar verbinden mit einem täglich aktualisierten Leistungsverzeichnis. Also das schielt jetzt wieder mehr in den Krankenhausbereich, aber da kann man zum Beispiel das koppeln mit dem aktuellen Belegplan. Dann weiß die Reinigungskraft, okay, in dem Zimmer ist heute gar keiner, da brauche ich gar nicht rein. Mhm. Und am nächsten Tag kriegt sie eben, jetzt ist das Zimmer belegt, jetzt muss ich reinigen.
Also
das
macht schon Sinn. Ja, sinnvolle Ergänzung. Ja, wunderbar. Euch macht aber auch noch was anderes. Also nicht nur, dass du aus der Praxis kommst, speziell, sondern ihr produziert inländisch.
Das ist so. Also wir produzieren sowohl Stahl wie Kunststoff wie Textil. Und ich möchte fast schon sagen, wie vor allem Textil, weil das eben kaum mehr jemand macht. Komplett in Deutschland, inklusive der Vorproduktion und der Rohmaterialien. Da sind wir immer ein bisschen komisch angeschaut worden, so nach dem Motto, Mensch, kann sich das rechnen und so. Natürlich ist es teurer. Wir zahlen mindestens Tariflohn, meistens deutlich drüber. Wir haben nun mal in Deutschland eine andere Kostenstruktur, als das in asiatischen Ländern der Fall ist. Dafür produzieren wir vor Ort. Bei uns kann jeder kommen, kann sich das anschauen, wie das funktioniert. Es ist die Liefersicherheit, also ich sage mal so, ob jetzt irgendwelche Häfen geschlossen sind oder irgendwelche Schiffe in Kanälen querstecken, soll ja vorkommen, da passiert bei uns gar nichts. Wir produzieren hier im Land und können deswegen die Versorgungssicherheit unserer Kunden immer sicherstellen.
Birgt das auch Herausforderungen?
Ja, sicher. Wir können natürlich, was die Preise anbelangt, nicht mit asiatischen Anbietern, die einfach über den Preis argumentieren, nicht direkt auf dieser Schiene den Wettbewerb halten. Also es gibt immer andere, die billiger sind als wir, sowohl im Hardware- wie im Softwarebereich. Also als Hardware bezeichne ich immer die Wagen, als Software die Textilien.
Okay.
Und beides gibt es in billiger, natürlich, ja. Aber nochmal, der Handwerker, ich sage mal zum Beispiel ein Schreiner, der kauft sich doch auch nicht das Baumarkt-Sonderangebot und will damit dann 10 Jahre lang Qualitätsarbeit leisten. Der geht auch zum Fachhandel und kauft sich da ein Qualitätswerkzeug. Mhm. Und das kostet nun mal deutlich mehr. Dafür hat er aber auch lange Freude dran und kann sich darauf verlassen. Das ist unser Ansatz.
Und es birgt ja tatsächlich jetzt die letzten Jahre betrachtet auch Vorteile.
Definitiv. Und vielleicht auf deine Eingangsfrage, was macht uns so besonders? Eigentlich alle haben ja auch noch ein Programm drumherum, sage ich mal, alle Anbieter von Reinigungsequipment. Die meisten haben dann noch, sagen wir mal, Staubsauger, Einscheibenmaschinen oder auf der anderen Seite Chemieprodukte, Reinigungschemie, Desinfektionsprodukte und so weiter. Gibt es bei uns nicht. Wir machen manuelle Reinigungstechnik, also ausschließlich das Thema Tools und Textilien, nichts anderes. Wir haben hervorragende Kooperationen mit Partnern, die zum Beispiel den Chemie- und Desinfektionspart sehr gut können. Wir arbeiten mit den Reinraumwäschereien zusammen, die unsere Mehrwegprodukte wieder aufbereiten. Und weil wir eben selber keine Konkurrenzprodukte haben, haben wir diese wunderbaren Netzwerke seit Jahrzehnten schon, wo wir auf ganz angenehme Art und Weise zusammenarbeiten können und wo wir einfach auch, finden wir, dem Kunden einen Mehrwert bieten können. Ich bin der Meinung, Spezialisierung lohnt sich. Wir können dieses Thema ziemlich gut, andere können andere Themen. Dann lass uns doch gemeinsam zum Kunden gehen, jeder als Spezialist und nicht versuchen, ach komm, das mache ich jetzt auch noch mit, kenne mich aber nicht wirklich aus damit.
Mhm. Wäre das auch in die Zukunft geblickt, was, wo du den Fokus mehr drauf richten würdest, zu sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten und dafür netzwerken wir mehr?
Das ist genau unser Ansatz. Machen wir immer schon so, behalten wir so auch bei, funktioniert sehr gut.
Sehr schön. Gibt es irgendwas in die Zukunft geschaut, was jetzt bei euch bald am Start sein könnte oder was ihr euch überlegt habt, irgendeine Neuerung?
Ja, wir versuchen natürlich immer in der Praxis noch Problemfelder zu identifizieren, wo man noch Lösungen in Form von Produkten bringen kann. So zum Beispiel gibt es ja auch in Reinräumen schwer erreichbare Bereiche. Ich sage mal hinterm Isolator links oben oder so, wo man eigentlich nicht hinkommt. Und dafür haben wir jetzt ein neues Tool entwickelt, das auch autoklaviert werden kann. Das war jetzt eine neue Geschichte. Dann haben wir unsere Hauptproduktlinie an Wagen nochmal ein bisschen optimiert, noch mehr nach Hygienic Design Richtlinien gestaltet, noch einfacher zu reinigen. Also ich sage mal, das sind jetzt viele Detailoptimierungen, an denen wir einfach immer dran sind. Aber ansonsten sind wir aktuell auf einem Stand, wo ich sagen würde, gerade nach unserer Neuentwicklung, die uns ja lange umgetrieben hat, den sogenannten MOP-Scoop heißt das Ganze, ja. Das ist also ein Dosiersystem, das mit 1% Präzision den MOP immer gleich tränkt, egal was der Anwender tut.
Verrückt.
Ja, und vor allem, da war echt viel Entwicklungsarbeit drin, weil sowas muss ja auch dauerhaft sein. Wir haben einen eigenen Prüfstand gebaut, der den 50.000 Mal bedient hat. Ja. Das ergibt dann in Quadratmeterfläche umgerechnet den Frankfurter Flughafen. Ja. Und das nur, um zu prüfen, ob die Dichtungen auch haltbar genug sind. Ja. Also wir gehen dann schon ins Detail. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade mit allem fertig. Und ja.
Das glaubt man gar nicht von außen, wie viel Arbeit da dahinter steckt und wie viel Liebe zum Detail.
Definitiv. Das ist auch eine eigene Wissenschaft für sich. Mhm. Das ist die sogenannte Mopologie.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Also fast.
Dann muss ich das mal recherchieren. Nein, aber das ist ja cool. Ja, ich danke dir, Dietmar, für das Gespräch. Es hat mir eine Freude gemacht.
War mir eine Ehre und ein Vergnügen.
Dann viel Spaß noch auf den Lounges.
Ja, ebenso.
Bis Dankeschön.
Bald. Ciao.
Das war Reingehört, der Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Reingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.